Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Poff. Hallo. Hallo Walter.
Hi Martin.
Es ist schon gefühlte Ewigkeiten her, seit wir das gesagt haben. Aber wir haben die ganze Zeit weitergemacht.
Ja.
Wir hatten eine gute Zeit in den USA. Ich bin mir sicher, dass jeder das gesehen hat. Eine gesegnete Zeit.
Ich denke, dass jeder froh ist, das alte Format wiederzusehen.
Ja.
Es ist nicht deshalb wieder da, weil wir uns geändert oder unsere Ansichten geändert haben.
Nein, stimmt.
Sondern weil wir eine Lücke haben, in der wir es einschieben können. Wir haben die Evangelisationsschule angefangen. Es war eine sehr hektische Zeit und ist es noch, so dass ich sehr dankbar für diese Zeugnisse war, die die zeitliche Lücke ausfüllen konnten, während wir all diese Dinge ins Laufen brachten. Jetzt ist es an der Zeit, sich wieder den aktuellen Ereignissen zuzuwenden, weil es doch einige sehr interessante Dinge gibt, die gerade passieren und Sichtweisen, die anscheinend in Frage gestellt oder verändert werden. Ja, wir müssen uns ein paar davon betrachten.
Unbedingt. Ja, doch bevor wir das tun, wollen wir noch beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir immer noch durch das gesegnet werden können, was du uns täglich zu tun gibst. Und wir danken dir, dass wir diese Folgen machen können. Wir bitten dich, dass du unseren Verstand erleuchtest und uns durch all diese Gespräche begleitest. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ja, Martin, es gibt schon einige Themen, die einem den Blutdruck in die Höhe treiben können.
Ja.
Aber man muss ruhig bleiben, sich die Situation ansehen und wenn es nötig ist, etwas sagen, um andere zu warnen, dass sie sich nicht in eine falsche Richtung einfangen lassen.
Ja, nun einer der besten Wege, Irrtümer zu bekämpfen, ist die Wahrheit.
Ja. Ich habe diese Folge den Titel Widerspruch gegeben. Nun Martin, das kommt natürlich aus der Bibel. Es gibt etwas, was ich an der King James Bibel sehr schätze, nämlich, dass sie eine direkte Übersetzung ist. Man erhält also das Wesentliche dessen, was Gott sagte und nicht das, was Gott nach der Meinung eines anderen Denkers gesagt hat. Übrigens denke ich, dass unser Hintergrund für den Anlass ziemlich passend ist.
Unbedingt. Es ist immer ein Widerspruch, wenn es mit Gott und Satan zu tun hat.
Ja, unbedingt. Also Martin, dann betrachten wir uns doch dieses Wort Widerspruch. Hebräer 12, Vers 3. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Was musste Jesus erdulden? Welche Art von Widerspruch? Was bedeutet das Wort genau? Es gibt noch einen weiteren Vers, in dem es auftaucht, nämlich Apostelgeschichte 13, Vers 45. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Offensichtlich geht hier etwas vor, was wir uns betrachten sollten. Woher kommt dieses englische Wort Contradiction? Widerspruch. Es kommt von zwei lateinischen Wortteilen. Contra, was gegen bedeutet, und dicta, was sprechen bedeutet. Normalerweise sehen wir das als dick oder dickt. Also spricht man sich bei einem Widerspruch gegen etwas aus, indem man sagt, nein, das ist falsch, das Gegenteil ist richtig. Das würde man dann sagen. Das griechische Wort, das mit Contradiction übersetzt wird, ist Antilogia, was Widerspruch bedeutet. Und was bedeutet das genau? Etwas bestreiten, anfechten, abgeleitet von anti, gegen und zu einem gegenteiligen Schluss kommen. Man sagt also etwas und sie sagen etwas anderes.
Dieses Wort Antilogia hört sich wie antilogisch an, gegen die Logik.
Ja, aber da ist noch das Wort dikt, daher kommt ja auch diktieren.
Ja.
Es geht also gegen das Wort. Jesus sagte etwas, sie sagten das Gegenteil. Sie gehen also gegen das Wort Gottes. Sie gehen in die entgegengesetzte Richtung.
Ja.
Und Logia bedeutet Worte oder Reden, also eine hypothetische Sammlung der Worte Jesus, entweder schriftlich oder mündlich. Also mit Antilogia daherzukommen bedeutet gegen das Wort Gottes. Das bedeutet es. Nun Martin, wie spricht denn Gott zu uns? Er spricht in seinem Wort zu uns.
Ja,
und durch seine Propheten. So spricht er. Das griechische Wort Logos, das traditionell Wort, Gedanke oder Rede bedeutet, wird sowohl bei Philosophen wie auch Theologen verwendet. Also Widerspruch wendet sich gegen das Wort Gottes. Das bedeutet es im Grunde. Es gibt noch ein anderes interessantes Wort in der Bibel, das auch sonst recht interessant ist, nämlich das Wort Controversy. Es bedeutet Streitgespräch, Debatte, längere Agitation gegensätzlicher Meinungen. Würdest du zustimmen, dass es eine große Kontroverse zwischen Christus und Satan gibt?
Definitiv. Sie sind zwei Gegensätze.
Sie haben also gegensätzliche Meinungen. Und an uns liegt es, eine Wahl zu treffen. Entweder für die eine Meinung oder für die andere Meinung. Martin, mir scheint es so zu sein, als ob ich unseren Reihen seit kurzem einen Widerspruch und eine Kontroverse vor sich geht. Eine der Artikel in der Zeitschrift Spektrum trug den Titel »Den Wandel steuern. Der Adventismus und der Katholizismus in einer sich wandelnden Welt«. Und im Grunde vertraten einige Theologen da draußen, einige von ihnen waren schon Unionsvorsteher und so weiter gewesen, die Meinung, dass der Katholizismus sich geändert hat. Einer von ihnen war Dr. Reinder Bruinsma, ein laut Spektrum ausgezeichneter adventistischer Theologe aus den Niederlanden. Er wandte sich an eine gespannte Schar der North Vista High School. Der Event trug den Titel Adventismus und Katholizismus in einer sich wandelnden Welt. Es waren einige Leute daran beteiligt, so wie Dr. Gilbert Valentine, Art adventistischer Historiker im Ruhestand, Dr. Gary Chartier, stellvertretender Dekan an der La Sierra School of Business und erfolgreicher Autor und dann Pater Ibe Ukoma, römisch-katholischer Priester und Kaplan am medizinischen Zentrum der Loma Linda Universität. Zusammen erforschten sie die sich entwickelnde Beziehung zwischen Adventisten und Katholiken. Im Grunde verbreiten sie, dass der Katholizismus sich verändert hat. Und sie sagen, dass wir nicht länger an unseren überholten Ansichten zu diesem Thema festhalten können. Nun, vor einigen Jahren hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit Dr. Reinder Bruinsma, die ins Internet ging. Man kann ja seinen und meinen Namen eingeben und dann wird man das wahrscheinlich ansehen können. Denn das sind keine neuen Ansichten, das sind alte Ansichten, die regelmäßig auftauchen, um das Denken der Menschen zu verändern. Normalerweise erwähne ich ja keine Namen oder dergleichen, aber das sind ein paar interessante Einrichtungen wie La Sierra und Loma Linda und dergleichen. Und ich sage nicht, dass die Einrichtungen als Ganzes, also alle Leute dort, diese Ansichten haben. Aber La Sierra war schon länger sehr liberal, auch hinsichtlich der Streitfrage Evolution oder Schöpfung. Deshalb wäre ich sehr zurückhaltend, was einige ihrer Vorstellungen anbelangt. Und an einer großen Universität wie Loma Linda kommt es wahrscheinlich zu vielen Debatten. Ich denke, dass man die ganze Bandbreite der Ansichten erwartet. Aber warum möchte ich darüber sprechen? Oder besser, warum werden wir darüber sprechen? Weil ich denke, dass es gefährlich ist.
Ja.
Ich glaube, dass es so gefährlich ist, dass es erlösungsrelevant werden könnte.
Weil es den Blick von dort wegnimmt, wo er sein sollte.
Ja.
Das mit Sicherheit.
Und deshalb denke ich, dass es angesprochen gehört. Unabhängig von den Namen. Vergesst die Namen einfach. Die Namen sind nicht wichtig.
Nein, denn wenn sie nicht da sind, wird es andere geben.
Ja, dann wird es andere geben. Der eine verschwindet und der nächste nimmt seinen Platz ein. Das wird bis zum Ende der Zeit so weitergehen. Aber es ist ein Versuch, das Denken von Gottes Volk zu ändern.
Ja, mit Sicherheit.
Und das ist sehr, sehr gefährlich. Deshalb denke ich, dass es an der Zeit ist, deutlich zu werden. Ich sage nicht, dass diese Leute irgendwo dazugehören oder nicht. Ich habe keine Beweise für so eine Aussage, aber ich finde es seltsam, dass sie sich auf diese Denkweise einlassen, wenn sie behaupten, Siebenten-Tags-Adventisten zu sein.
That they should engage in these modes of thinking while claiming to be Seventh-day Adventist.
Yes, I am. Ja, ich habe das gleiche Empfinden. Um Teil einer bestimmten Gruppe zu sein, muss man sich an die Anforderungen halten, um Teil dieser bestimmten Gruppe zu sein.
Ja, weißt du, wir befassen uns ja momentan mit der Schule für Evangelisation und wir sprechen über die Übrigen.
Ja.
Und die Übrigen sind diejenigen, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis haben. Es ist sehr wichtig, dass es nicht heißt, die Zeugnisse abwägen, sondern es heißt, am Zeugnis festhalten. Und was ist das Zeugnis? Das Zeugnis ist der Geist der Weissagung. Das Zeugnis Jesu. Wenn Gott durch einen Propheten spricht, dann ist das das Zeugnis Jesu.
Ja.
Das bedeutet, es ist das Wort.
Unbedingt.
Und im Wort wiederzuhandeln, bedeutet ihm zu widersprechen.
Ja.
Und diejenigen, die Jesu widersprechen, werden in diesem Vers Sünder genannt.
Das sagen also nicht wir.
Nein, Gottes Wort sagt es. Hören wir uns also die Rede an, die bei diesem Anlass gehalten wurde.
Ich möchte einige Wege vorschlagen, wie Katholiken und Adventisten tatsächlich voneinander lernen können. Die Leser meines Buches werden bemerken, dass Adventisten, zumindest offiziell, wie schon während der ganzen Geschichte, weiterhin darauf bestehen, dass der römische Katholizismus sich nicht grundlegend geändert hat und dass er sich in Zukunft nicht ändern wird. Die römische Kirche mag, wie es die adventistische Pionierin Ellen White nahelegt, der Welt jetzt ein angenehmes äußeres Bild bieten. Aber sie bleibt unverändert. Und Zitat, es ist die katholische Kirche, verändert sich äußerlich wie ein Chamäleon, verbirgt aber darunter das unveränderliche Gift der Schlange. Zitat Ende. Ich denke, dass es an der Zeit ist, uns von dieser Charakterisierung zu distanzieren. Die mittelalterliche Kirche in den Jahrhunderten vor Trient und sogar die Kirche des Ersten Vatikanischen Konzils ist nicht die gleiche Kirche wie die Gemeinschaft, die Papst Franziskus.
Wir haben hier gestoppt, denn ich fürchte, dass mir und dir einfach der Kragen platzen könnte.
Nein, das wird nichts.
Nichts bewirken, stimmt's? Gut, würdest du das einen Widerspruch nennen?
Unbedingt.
Der gleiche Autor hat in der Vergangenheit den Geist der Weissagung ins 19. Jahrhundert verwiesen als etwas, was für uns nicht anwendbar sei. Das widerspricht auch der Aussage, dass sie bis zum Ende der Zeit anwendbar ist. Martin, angesichts dieses Steuern des Wandels fragen wir, ob der römische Katholizismus sich geändert hat und falls ja, ob wir ihn jetzt mit offenen Armen annehmen und mit ihm zusammenarbeiten können, wie es an einigen unserer Einrichtungen passiert, weil diese Theologie offensichtlich Fuß fasst.
Sicher, sie ist dieser Tage sehr markant.
Ja. Martin, ist das das widersprüchliche Kopf in den Sand stecken? Oder ist das einfach offene Rebellion und offener Widerspruch?
Ach, ich denke, ein wenig mehr vom anderen. Nicht so sehr das mit dem Sand.
Okay, nun lass uns zuerst das Wort Gottes wiederholen. In Daniel Kapitel 2 und 7 haben wir sehr eindeutige Prophezeiungen. Sie sagen uns, wo wir uns im Strom der Zeit befinden und was im Laufe der Geschichte passierte. Und in Daniel Kapitel 7 geht man vom Löwen, der Babylon repräsentiert, zum medopersischen Bären, weiter zum vierköpfigen Leopardentier und dann zum schrecklichen Tier mit den 10 Hörnern und dann weiter zum sehr markanten Horn mit den Augen, das anders als die anderen sein und in der Welt Vorschriften erlassen wird. Gerade diese Prophezeiung ist so unfassbar akkurat, dass Grattan Guinness in seinem Buch schrieb, dass sie wie eine dieser Schlüssel ist, die in ein Schabschloss passen.
And refuses point blank,
der sich rundweg weigert, sich irgendeinem anderen anzupassen. Denn die Kennzeichen dieser kleinen Hornmacht, die alle protestantischen Reformatoren mit dem Papst in Verbindung brachten, sind folgende. Sie entspringen dem vierten Tier in Daniel, das heißt also, sie ist römisch. Sie tauchte unter den 10 Hörnern auf, gemäß Vers 8, was bedeutet, dass es eine europäische Macht ist. Sie taucht nach dem heidnischen Rom auf, das in 10 aufgeteilt wurde. So steht es in Vers 24. Schon allein aus diesen Versen wissen wir, dass es eine europäische Macht ist und wir wissen, wann sie entsteht. Nach der Teilung des Römischen Reiches. Und es unterscheidet sich von allen anderen, weil es auch eine kirchliche Macht ist.
Ja, eine religiöse.
Ja.
Sie
wird größer als alle anderen. Auch wenn es klein angefangen hat, wird es zur vorschreienden Macht den anderen gegenüber. So der Vers 20. Dann werden 3 Reiche ausgerissen. Die Heruler, die Westgoten und die Ostgoten wurden beseitigt, bevor es die Macht übernehmen konnte. Vers 20. Dann ist sie ein Aufseher, das Horn hat Augen wie Menschenaugen und spricht große Dinge. Und es ist eine Macht, die Gott lästert, weil sie gegen den Allerhöchsten spricht. Könnten wir sagen, dass sie widersprechend ist?
Ja.
Okay. Und sie spricht große Dinge, also aufgeblasen, wichtigtuerisch, so Vers 28. Es ist auch eine Macht, die verfolgt, denn sie reibt die Heiligen des Allerhöchsten auf. Martin, sie verändert auch Zeiten und Gesetze. Sie verändert Gottes Gesetze und die Zeiten, die Gott festgesetzt hat, so der Vers 25. Es gibt eine klar umrissene Zeitspanne, in der sie diese politische Macht haben wird. Und diese Zeitspanne, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit, wird in der Bibel auf mehrere Arten gebracht. 42 Monate, 1260 Tage, 3,5 Jahre, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Und immer gelten sie für die gleiche Macht. Denn der hebräische Parallelismus sagt einem das. Da ist eine Frau, eine Wüste und eine Zeitangabe. Man hat eine Frau, eine Wüste und eine Zeitangabe. Und all diese Zeiten sind in diesem Rahmen erwähnt. Dann wird sie so mächtig, dass die ganze Welt ihr untertan wird. Und sie wird bis zum Ende der Zeit existieren. Es liegt auf der Hand, dass diese Macht jetzt existiert. Denn sie taucht nach der Zerteilung des Römischen Reiches auf. Und sie existiert bis jetzt.
Ja, bis jetzt. Sodass es nichts sein kann, was sich bereits erfüllt hat oder erst in der Zukunft sein wird. Es ist schon da und noch da.
Es ist da und seine Herrschaft wird ihm genommen und es wird vernichtet werden. Es ist also eine sehr förderliche Macht, wenn wir es so nennen wollen, was die Bibel betrifft, sondern sie ist widersprechend. Alle Reformatoren identifizieren es mit dem Papsttum. Denn es ist unmöglich, jeden einzelnen Punkt hinzubekommen, einschließlich der Zeitprophezeiung. Dass es genau so passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so passiert, ist 1 zur Anzahl aller Partikel, die sich im gesamten Universum befinden. Die Reformatoren waren so fest davon überzeugt, dass sie es in Stein meißeln ließen, in einer ihrer Städte der Reformation in Nürnberg. Und sie setzten es über das Rathaus, um sicherzustellen, dass niemand es vergisst, wer und was dort dargestellt wird. Alle Reformatoren und Martin Luther sagten, ich weiß, dass der Papst der Antichrist ist und dass sein Sitz der von Satan selbst ist. Das Papsttum ist eine allgemeine Hetzjagd unter dem Kommando des römischen Bischofs mit dem Ziel, Seelen zur Strecke zu bringen und zu vernichten. Das war eine ziemlich direkte Sprache, die in einem ökumenischen Klima nicht angemessen ist.
Nein, und das kommt von jemandem, der, fast so wie Paulus, der den Juden ein Jude war, den Katholiken ein Katholik war.
Richtig, und nicht nur er. Melanchthon sagte es, Cranmer sagte es, Ridley sagte es, sie alle sagten es, Calvin sagte es, John Knox sagte es. Egal von wen oder über wen wir in den langen Reihen der Reformation sprechen, alle erkannten es, aus dem Buch Daniel.
They all recognized it from Daniel.
Ganz genau.
Deshalb sagte Martin Luther, dass Daniel so wichtig ist, dass er als erstes Buch übersetzt würde, als es um die Übersetzung des Alten Testaments ging.
Sogar Jesus sagte, wie wichtig Daniel ist.
Nun, nach Meinungen dieser Herren hat Rom sich geändert. Nun, als die Reformation diese Herausforderung aussprach, wurde ausschließlich nach viel Aufruhr und viel Blutvergießen, Verfolgung und Kriegen ein Konzil einberufen. Das war das Konzil zu Trient. Im Konzil zu Trient wurden Entscheidungen darüber getroffen, was der Status quo sein solle. Und bei diesem Konzil waren Protestanten anwesend auf Anordnung des Königs. Nun, nahm das Konzil von Trient irgendeins von Luthers Paradigmen an?
Nein.
Nein. Martin, wenn Rom sich geändert hat, dann muss es jedes Prinzip verworfen haben, das beim Konzil zu Trient angenommen wurde. Denn sie verneinten jede einzelne Lehre der protestantischen Reformation. Als Bischof Schneider mit den Ketzereien von Martin Luther konfrontiert wurde, wie die Katholiken sie nennen, ist es interessant, sich seine Antwort darauf anzuhören.
Das ist nicht allzu lange her.
Ja, es ist auch interessant festzuhalten, dass die Architekten des Konzils zu Trient und auch jedes nachfolgende Konzil, ob jetzt das Erste Vatikanum oder das Zweite Vatikanische Konzil, die Jesuiten waren. Und die Jesuiten behaupteten offen, dass eine Lüge vollkommen akzeptabel sei und die Ideale der römisch-katholischen Kirche zu fördern, wie es auch Mord oder alles andere ist. Aber nicht nur das, Martin. Sie dürfen das nicht nur tun, sondern sie dürfen auch im Geheimen wirken. Sie tauchen unter. Das ist auch deshalb interessant, weil Bischof Schneider auf eine Frage antwortet, in der es um eine Aussage des Papsttums geht, dass Martin Luther in Wirklichkeit okay gewesen wäre. Das hatte Papst Franziskus bei einer Diskussion mit einem Reporter in einem Flugzeug gesagt. Und das sagt er dazu, also diese Diskussionen waren nicht formell. Das ist nicht katholische Lehre. Katholische Lehre ist, wenn der Papst vom Bischofssitz ausspricht. Und nachdem er gegenwärtige Papst ein Jesuit ist, reiht er sich wohl in die jesuitische Ideologie ein, die besagt, dass Lügen vollkommen akzeptabel ist. Hören wir, was Bischof Schneider zu sagen hat.
So let's hear what Bishop Schneider has to say.
Eure Exzellenz, danke, dass Sie heute hier sind. Nachdem die Diskussion ja um Ketzerei geht, fällt einem doch ein Ketzer ein, Martin Luther, und dessen 500. Jahrestag der Reformation, den der Papst in Kürze gedenken wird. Bei einem Interview im Flugzeug sagte der Papst kürzlich, dass Martin Luther hinsichtlich der Rechtfertigung nicht irre. Was ist Ihre Antwort auf die lutherische Ketzerei und zum Thema Rechtfertigung und den anstehenden ökumenischen Events? Und wie die Kirche Katholiken auf die Berichte antwortet, die jetzt bekannt werden. Wir hatten schon eine unfehlbare Antwort auf die Irrtümer Martin Luthers, das Konzil von Trient. Die Lehre des Konzils von Trient über die Irrtümer Luthers sind, ich wiederhole, unfehlbar, ex cathedra. Und die Kommentare des Papstes im Flugzeug sind nicht ex cathedra.
Nun Martin, laut Bischof Schneider ist das Konzil von Trient endgültig. Denn es ist ex cathedra. Der Papst sprach unfehlbar. Also betrachten wir uns doch einige der Punkte, denn es wird für unser Gespräch wichtig werden. Die Jesuiten und der Ultramontanismus. Ultramontanismus heißt, alle Macht in einem Mann. Früher war das ein spöttischer Begriff für das Papsttum. Ultramontes. Auf jenseits der Berge. Aber es wurde zu einem positiven Begriff. Sie nahmen ihn und machten ihn zu etwas Positivem. Alle Macht in einem Mann. Vom 17. Jahrhundert an wurde Ultramontanismus eng mit den Jesuiten in Zusammenhang gebracht, die die Überlegenheit der Päpste über Konzile und Könige sogar bei zeitlichen Fragen verteidigten. Innerhalb der katholischen Kirche errang der Ultramontanismus den Sieg über den Konziliarismus. Das heißt mit anderen Worten, dass man nicht konziliar, also von einem Konzil bestimmt sein oder Kompromisse macht. Das Wort des Papstes ist absolut. Sogar wenn es Gott widerspricht, hat sein Wort Vorrang. Beim Ersten Vatikanischen Konzil, mit seiner Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit, die Fähigkeit des Papstes, Dogmen ex cathedra irrtumsfrei zu definieren, irrtumsfrei.
Und das ist ex cathedra, wenn er auf dem Bischofsstuhl sitzend verkündet.
Richtig, darauf bezog sich Bischof Schneider gerade. Und der päpstlichen Vorrangstellung, das heißt oberste, uneingeschränkte, unmittelbare und allgemein ordentliche Gerichtsbarkeit des Papstes. Andere Christen, die nicht in völliger Einheit mit Rom standen, erklärten das als den Triumph der Häresie des Ultramontanismus, wie sie es bezeichneten. Sich selbst für unfehlbar zu erklären, ist ein Sich-Gleichsetzen mit Gott.
Stimmt.
Es ist eine Ketzerei, aber sie wird von der römisch-katholischen Kirche vertreten. Und wenn etwas ex cathedra gesagt wurde, dann kann es wegen dieses Dogmas nicht verändert werden. Wie kann Rom sich nach seiner eigenen Definition ändern?
Das kann es nicht. Es geht nicht.
Stimmt's? Das ist doch logisch.
Es ist ganz einfach. Wenn ich dir etwas sage, kannst du mir nicht sagen, dass das, was ich sage, nichts wert ist, weil ich es sage.
Richtig. Wenn wir zur Offenbarung Kapitel 13, Vers 3 gehen, heißt es dort, und ich sah einen seiner Köpfe, denn dieses Tierkonglomerat aus Offenbarung 13 ist eine vollständige Hieroglyphie des römisch-katholischen Papsttums. Es ist identisch mit der Kleinhornmacht. Wir halten nur etwas mehr Details. Es erhält als Tier, also als politische Macht, eine tödliche Wunde. Zu einem Zeitpunkt verliert es seine politische, aber nicht seine kirchliche Macht. Aber die Wunde würde heilen und die ganze Welt würde sein Denken erhalten. Dem Tier hinterher staunen, so sagt die Schrift. Und die Reformatoren waren sich alle einig, dass das ein Hinweis auf Rom war. Das Interessante daran ist, dass sie so davon überzeugt waren, noch bevor diese Macht im Jahr 1798 eine tödliche Wunde hielt und ihm die politische Macht weggenommen wurde, was den zeitlichen Rahmen der biblischen Prophetie dazu erfüllte. Sie wussten, dass das Papsttum war, auch wenn diese Ereignisse für sie noch in der Zukunft lagen.
Ja, das war noch Zukunft.
Das ist so unglaublich, oder?
Ja, unbedingt.
Und Wesley sagte kurz vor diesem Zeitpunkt, das muss jetzt sehr nahe sein, weil diese Zeitspanne zu Ende geht. Sie waren wirklich ganz erstaunt und sie hatten es so genau getroffen. Nun, und so waren die Jesuiten dazu berufen, der Reformation gegenzusteuern, egal mit welchem Mittel. Auch wenn das Mord oder eine Verstellung bedeutet, was auch immer. Sie wurden die Schulmeister Europas. Und sie wurden zu den Erziehern der Präsidenten und der Elite der Welt. Bestätigt wurden sie im Jahre 1540 durch Papst Paulus III. Also hier erhielten sie ihre Marschbefehle. Und das sind einige der damaligen Ansichten, das sind katholische Quellen.
This is Catholic sources. Protestantism is not a religion.
Der Protestantismus ist keine Religion, war niemals eine Religion. Bestenfalls könnte man sagen, dass es eine Form von Vergewaltigung und Raub ist, die sich als Religion verkleidet. Wenn man zur Hauptkirche der Jesuiten in Rom geht, haben sie diese Statue der Mutterkirche, die Calvin und Martin Luther vernichtet. Und dieser bösartige kleine Gnomengel zerreißt Martin Luthers Schriften. Nämlich die Bibel.
Yeah.
Also sie schworen, sie zu vernichten. Also, welche Lehren wurden beim Konzil zu Trient bestätigt? Und zwar ex cathedra.
Unfehlbar.
Ja, unfehlbar. Die Transsubstantiation.
Oh.
Das heißt, dass das Brot buchstäblich zum Leib Christi wird und dass die Messe ein beständiges Opfer ist. Eine Wiederholung des gleichen Opfers, das Christus brachte. Wenn doch die Bibel klar sagt, mit einem Opfer hat es für immer vollkommen gemacht. Wurde diese Lehre jemals zurückgenommen oder überarbeitet?
Nein.
Zweitens, Rechtfertigung durch Glauben und Werke. Sie werden einem sagen, dass sie jetzt eine Einigung erreicht haben. Aber sie veränderten die Wortwahl von allein durch Glauben zu allein durch Gnade. Wir haben uns damit schon oft befasst. Was sie da unterzeichnet haben, bei der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung, die Protestanten und die Katholiken, war in Wirklichkeit katholische Lehre. Sehr clever formuliert. Nummer drei. Die mittelalterliche Messe wurde aufrechterhalten. Aber Jesus setzte stattdessen das Abendmahl ein, als Symbol für ein vollständiges Opfer.
Ja.
Denn mit einem Opfer hat er für immer vollkommen gemacht. Viertens wurden die sieben Sakramente bestätigt. Nun, Martin, im katholischen Denken ist ein Sakrament erlösungsentscheidend.
Ja.
Also die Taufe ist beispielsweise ein Sakrament. Wenn man nicht getauft war, dann kann man nicht in die Reichweite der Erlösung. Also erfand die römisch-katholische Kirche etwas, was man Limbus nennt. Dorthin kamen die Babys, die leider nicht getauft worden waren, weil sie nicht ins Fegefeuer gehen können, um dort ihre Sünden wegzubrennen oder die Schuld ihrer Sünden. Also gingen sie zum Limbus, der Vorhölle. Aber glücklicherweise entledigte sich Papst Benedikt, der Vorvorgänger von Papst Franziskus, dieses Limbus. Ich weiß nicht, was mit all den Babys dann passierte. Aber es hieß, dass diese philosophische Ansicht nicht wirklich ex cathedra war. Also konnten sie sie abschaffen. Aber das Fegefeuer kann man nie abschaffen.
Weil das ex cathedra ist.
Richtig. Die Ehelosigkeit wurde beibehalten. Auch wenn Paulus eindeutig sagte, dass der Antichrist das Heiraten verbieten würde. Und die einzige Einrichtung, die das seinem Klerus verbietet, ist die römisch-katholische Kirche. Dann wurde die Lehre vom Fegefeuer beibehalten. Nun, die Lehre vom Fegefeuer besagt buchstäblich, Martin, dass du für deine eigenen Sünden bezahlst, sogar für die Vergebenen. Also trug Christus niemals die Strafe. Das ist die jesuitische Lehre. Wir nennen das eine esoterische, eine innere Lehre, die von den Jesuiten vertreten wird. Aber nach außen hin wird das heruntergespielt, sodass die Außenwelt nicht wirklich annimmt, dass sie der Versöhnung nicht zustimmen. Sie haben also eine andere Lehre. Das Fegefeuer ist der Garant, dass sie nicht an die Versöhnung glauben, weil man für seine eigenen Sünden bezahlen muss.
Es ist vollbracht.
Ablässe wurden bekräftigt.
Man kann sich also herauskaufen.
Ja, man kann sich vom Fegefeuer loskaufen und nur der Papst kann einen herauslassen. Nicht einmal Gott kann es. Er muss dem Spruch des Priesters beipflichten. Das ist so eine teuflische Lehre und so unbiblisch. Und es ist ex cathedra.
Also unfehlbar.
Es ist unfehlbar. Also können Sie es nicht ändern. Per Definition können Sie es nicht ändern. Die päpstliche Macht wurde vergrößert, indem dem Papst die Autorität verliehen wurde, die Beschlüsse des Konzils zu erzwingen und von kirchlichen Amtsträgern das Gehorsamsversprechen einzufordern. Und beim Ersten Vatikanischen Konzil wurde es für unfehlbar erklärt, was dem, was sie sagten, praktisch ein Siegel aufdrückte.
Ja.
Deutlicher geht es wirklich
nicht. Es ist gotteslästerlich.
Es ist Gotteslästerung. Okay. Was hat der jesuitische Katechismus zu sagen? Das ist erstaunlich. Frage. Was, wenn die Heilige Schrift eine Sache verlangt und der Papst etwas Gegensätzliches? Ist es ein Widerspruch, Martin?
Ein direkter.
Die Antwort darauf lautet, die Heilige Schrift muss, das heißt nicht beiseite gelegt werden, Martin. Nein, beiseite geworfen werden. Sie nannten sie jene giftige Otter, weißt du noch? Dann die Frage, wer ist der Papst? Er ist der stellvertretende Christi. König der Könige und der Herr der Herren. Und es gibt nur einen Richterstuhl, der Gott und dem Papst gehört. Er macht sich also selbst zu Gott. Ist das Gotteslästerung?
Ja, genau. Es gibt dafür keine bessere Beschreibung.
Und das ist der jesuitische Katechismus. Nun, ich habe immer daran festgehalten, dass die Jesuiten, nun Martin, Ich werde diese Definition jetzt nicht sagen, weil ich wahrscheinlich deswegen Schwierigkeiten bekommen würde, richtig? Sie sind die größten...
Ist das nicht ein Zitat?
Ja, das ist ein Zitat.
Also kann man es...
Martin, Sie sind jene Verfechter des Papsttums, die jedes teuflische Mittel benutzt haben, um ihre Ziele zu erreichen. Sie waren wirklich eine Schande für die Menschheit und eine Affront für Gott bis zum heutigen Tag. So jedenfalls meine Meinung und auch nach Meinung tausender Historiker.
Mit Sicherheit. Und der Geist der Weissagung wird dem beipflichten.
Richtig. Wenn wir etwas weitergehen und das Maguire's Katechismus betrachten, wird es so ausgedrückt. Bischöfe und Priester der Kirche werden andere Christusse genannt. Sie allein haben die Macht, den Platz Christi zu repräsentieren oder einzunehmen, indem sie zur Ehre Gottes und zur Errettung der Menschen sein Evangelium predigen und sein Opfer darbringen. Das ist für sich genommen schon eine Gotteslästerung. Es ist vorgesehen, dass ein Priester durch seine Ordination besondere übernatürliche Kräfte bekommt, besonders um Brot und Wein im heiligen Messopfer in den Leib und das Blut Christi zu verwandeln und um im Bußsakramenten Sünde zu vergeben. Also das ist ihr Katechismus. Es ist der neue Baltimore-Katechismus. Und die Bibel nennt diese Aussagen Gotteslästerung. Denn man wollte Jesus wegen Gotteslästerung steinigen, weil er sagte, dass er Sünden vergeben kann.
Ja, was ihrem Denken widersprach.
Ja. Waren Sie zufrieden damit, dass Sie allem widersprachen, was die protestantische Reformation entdeckt hatte?
Nein.
Nein. Sie fügten Ihrem Gebräu noch etwas Senf dazu und erklärten Maria im Jahr 1854 als unbefleckt. Das ist erstaunlich, Martin, denn sie erklärten Maria als unbefleckt, damit der Erlöser von ihr geboren werden konnte. Das bedeutet, dass sie ohne Sünde war, Martin, im ursprünglichen sündlosen Zustand. Aber ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Martin, wenn Gott Maria unbefleckt erklären könnte, ganz ohne Opfer, könnte dann für dich und für mich das Gleiche tun?
Für jeden.
Macht das nicht das Opfer Christi überflüssig?
Ja.
Zu einem Witz?
Null und nichtig, sinnlos.
1951 definierte und erzwang Papst Pius VII. Die Lehre von den körperlichen Himmelfahrt Marias. Es gibt mindestens drei Gräber in der Welt, wo Maria begraben wurde. Eines in der orthodoxen Kirche, eines in der katholischen. Es ist eine völlige Verwirrung. Eines irgendwo im Nahen Osten.
Ja, denn sie ist doch aufgefahren.
Nun, sie hatte keine Sünde, daher war sie nicht dem Tod unterworfen, richtig? Und so stieg sie in den Himmel auf. Gibt es irgendetwas Derartiges in der Bibel?
Nein.
Nein. Die Zeitschrift Catholic Laem schrieb im Jahr 1856, der Sünder, der sich direkt an Christus wendet, mag mit Furcht und Sorge vor seinem Zorn kommen, so soll er sich nur der Mittlerschaft der Jungfrau zu ihrem Sohn bedienen. Sie muss ihrem Sohn nur die Brüste zeigen, die ihn säugten, und sein Zorn wird auf der Stelle besänftigt. Hast du jemals etwas so Abscheuliches gehört?
Nein.
Was macht das mit dem Charakter Christi?
Oh, es verdreht und widerspricht ihm.
Haben Sie irgendeine dieser Aussagen zurückgezogen?
Nein.
Niemals. Also gehen wir doch ins Jahr 2003. Die Herausforderungen Roms. Die meisten Christen nehmen an, dass der Sonntag der von der Bibel bestätigte Tag der Anbetung ist. Die römisch-katholische Kirche protestiert. Sie verlegte die christliche Anbetung vom biblischen Sabbat, Samstag, auf den Sonntag. Und ein Versuch damit zu argumentieren, dass die Veränderung in der Bibel gemacht wurde, ist zu einem unehrlichen und zudem eine Verleugnung der katholischen Autorität. Wenn der Protestantismus seine Lehren nur auf die Bibel gründen möchte, sollte er am Samstag anbeten. Rom hat den Federhandschuh hingeworfen und es sagt, hört mal Leute, wir haben Gottes Gesetz verändert. Und wenn ihr sagt, dass es in der Bibel verändert wurde, dann leugnet ihr unsere Autorität. Wir veränderten es, denn wir stehen über der Bibel.
Sie brüsten sich.
Ja, sie brüsten sich damit. Das ist Arroganz in Reinkultur. Zwei Lehren, die aus dem Feder von Jesuiten stammen. Der Präterismus und der Futurismus. Warum erfanden sie das, Martin?
Um den Fokus vom wahren Antichristen, dem wahren Feind, wegzunehmen.
Richtig, die Bibel identifizierte den Antichristen.
Ja.
Wer?
Die Bibel.
Die Bibel. Also, wenn man der Bibel widerspricht, dann widerspricht man Jesus Christus.
Genau.
Wenn man seinen Propheten widerspricht, dann widerspricht man dem Zeugnis Jesu. Das heißt, man widerspricht Jesu Wort.
So ist es.
Also, das erste war Präterismus. Alcazar kam mit dieser Idee. Der präteristischen Interpretation wurden alle Prophezeiungen, die mit dem Antichristen zu tun haben, zurückversetzt. Ein Versuch, dass sie ihre Erfüllung vor dem Zusammenbruch des Römischen Reiches finden. Daniel sagte eindeutig, dass er aus dem Vierten Reich herauskommt. Und er kommt zwischen den Hörnern hervor und nachdem drei schon ausgerissen sind, also ist er römisch, richtig? Lass uns sehen, woher das kommt, Martin. Alcazar, ein spanischer Jesuit, der eine Andeutung von Victorinus angriff, scheint im Jahre 1614 der erste gewesen zu sein, der vorschlug, dass die apokalyptischen Prophezeiungen nicht weiter reichten als bis zum Sturz des Heidentums durch Konstantin. Üblicherweise sagt man, dass der spanische Jesuit Alcazar der Begründer der präteristischen Schule ist. Ich diskutierte das einmal mit einem protestantischen Pfarrer, der das immer noch glaubte. Und er bestand darauf, dass der griechische König Antiochus sich für den Antichristen qualifizieren würde, obwohl die Bibel sagt, dass er aus dem vierten Tier hervorging und deshalb römisch sein muss. Er existiert seit dessen Teilung bis zum Ende der Zeit. Deshalb muss er ja das sein. Er konnte das nicht abstellen, aber er bestand immer noch darauf, dem Wort Gottes zu widersprechen und ihn zu einem griechischen König zu machen. Das ist also ein Widerspruch.
100%ig.
Also kann ich annehmen, dass Alcazar gegen das Wort Gottes sündigte. Und jeder,
so ist es,
der dem Wort Gottes widerspricht, ist ein Sünder.
So ist es.
Eine Untersuchung des verborgenen Sinnes der Offenbarung, das sind ein paar historische Quellen. Nun, was ist mit dem Futurismus? Ribera nahm dieselben Prophezeiungen und schleuderte sie weg in die Zukunft, indem er erklärte, dass der Antichrist erst nach dem Kommen Christi erscheinen würde. Ribera veröffentlichte 1585 einen Kommentar, der diese Ideen enthielt. Natürlich wurden diese Vorstellungen später noch weiter abgewandelt, Martin. Und die Entrückung wurde noch hineingebracht. Doch wie dem auch sei, der eine warf den Antichristen in die Vergangenheit, sodass er nach der Reformation auf niemand mehr eine Auswirkung hat. Der andere warf ihn in die Zukunft, wenn die christliche Welt von Christus schon mitgenommen ist. Oder was auch immer.
Sodass der Antichrist in Wirklichkeit nur für die Ungläubigen hier war oder kommen wird.
Richtig. So wurden von diesen beiden alle Lehren der Reformation null und nichtig gemacht. Wenn Leute mit ein bisschen Grips diese Dinge studieren, müssen sie doch erkennen, dass er nicht präteristisch sein kann, weil er aus Rom hervorgeht und nicht aus Griechenland. Aber warum nahm die christliche Welt den Futurismus an?
Nun, ich denke, ich habe darauf eine Antwort. Sie meinen dadurch, dass Gott sie anders sieht, als ob er sie mehr liebt, wenn ich es so ausdrücken kann. Denn sie glauben, warum sollte Gott sie all das Schlechte durchmachen lassen wollen, wenn sie doch weggenommen werden können?
Ach so, damit sie vorher entrückt werden können. Okay. Heute sind die Protestanten aufgeteilt in Modernisten und Fundamentalisten. Modernisten räumen dem Studium der Prophetie wenig oder gar keinen Raum ein und Fundamentalisten sind hauptsächlich Futuristen. Aber einige konservative Protestanten sind immer noch Präteristen. Also Ribera war ebenfalls ein jesuitischer Doktor der Theologie, der aus Spanien stammte und im Jahr 1585 begann, einen ausführlichen Kommentar zum Buch Offenbarung zu schreiben. Martin, das wurde vorsätzlich gemacht, um der Theologie des Antichristen in der Bibel etwas entgegenzustellen.
Okay, und wenn man zu dem zurückkehrt, was du erst vorhin erwähntest, was war denn der Zweck der Jesuiten?
Nun, dem Protestantismus zuwiderzuhandeln und ihn zu vernichten. Das wurde 1590 veröffentlicht. Das war also bald nach der Reformation, die 1517 begann. Hier ist ein Zitat aus dem Buch Romanism and the Reformation. Es wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert von Grattan Guinness, einem Theologen der Kirche von England, geschrieben. Er schrieb damals, sich der Anwendung der biblischen Prophetie zu widersetzen, wie sie von den Reformatoren formuliert wurde, ist keine geringe oder unwichtige Angelegenheit. so würde ich unseren modernen Antagonisten im Widerspruch empfehlen, dass es keine geringe oder unwichtige Angelegenheit ist, dem zu widersprechen, was die Reformatoren diesbezüglich sagten.
Wie wahr?
Die Methode der prophetischen Auslegung, die als Futurismus bekannt ist, widersetzte sich dieser Anwendung jedenfalls. Sie verdammt die Auslegung der Reformation. Sie verdammt die Ansichten aller dieser Männer und all der Märtyrer und die aller Bekenner und treuen Zeugen Christi seit vielen Jahrhunderten. Sie verdammten die Albigenser, die Waldenser, die Anhänger Wycliffs, die Hussiten, die Lollarden, die Lutheraner, die Calvinisten. Sie verdammten sie alle und das bei einem Punkt, über den sie sich alle einig waren, nämlich eine Auslegung der Schrift, die sie in ihr feierliches Bekenntnis aufnahmen und mit ihrem Blut besiegelten. Trifft das heute zu oder war das uralte Geschichte?
Das kann nicht sein. Und wenn man sagt, das ist nicht so, widerspricht man dem vollständig. Man widerspricht in Wirklichkeit der ganzen Reformation. Der Reformation.
Ja, und man sagt, dass die Reformation nicht von Gott war.
Genau.
Dann muss sie vom Teufel gewesen sein.
Ja.
Denn es sind nur zwei, die sich widersprechen, wenn es dazu kommt.
Das zu tun sollte Furcht einflößen. Wenn man anfängt, das, was von Gott ist, dem Teufel zuzuschreiben, versucht man sich in der Sünde gegen den Heiligen Geist.
Da befindet man sich in einer sehr gefährlichen Position. Deshalb ist es wichtig, dass wir das besprechen. Jeder, der diesen Fußspuren nachfolgt, macht sich selbst des gleichen Vergehens schuldig. Das Buch Offenbarung hat eine sehr krasse Warnung und auch einen sehr großen Segen für diejenigen, die es lesen. Doch wenn man ihm widerspricht, kommt Feuer aus seinem Mund und verzehrt ein. Ein weiterer, der diese Lehren verschönert, war jemand namens Bellarmine. Natürlich ein weiterer jesuitischer Kardinal.
Natürlich.
Das ist ihr Job. Einer der bekanntesten jesuitischen Apologeten veröffentlichte zwischen 1581 und 1593 ein Werk, das wie auch immer hieß, zu den umstrittenen Punkten des christlichen Glaubens gegen die Heretiker dieser Zeit. Dann bestritt er auch das Jahr-Tag-Prinzip in der Prophetie und verschob die Herrschaft des Antichristen in zukünftige 3,5 buchstäbliche Jahre. Nun, Martin, das zerstört die prophetische Auslegung und die Richtlinien, die in der Schrift selbst gegeben werden. Es widerspricht dem Wort Gottes. Es ist eine sehr gefährliche Sache, das zu tun. Also Martin, lass mich dir ein anderes Zitat vorlesen. Nicht von mir, denn einer der Herren, der an diesen modernen Angriffen auf die Position der Reformation beteiligt waren, war sehr beleidigt, dass ich Geheimgesellschaften auch nur erwähnte im Zusammenhang mit der heutigen Situation. Hier ein Zitat, das nicht von mir stammt, sondern aus dem Buch The Grand Design Exposed. Darin heißt es, in Wahrheit haben die Jesuiten Roms die Freimaurerei vervollkommnet, damit sie ihr prächtigstes und wirksamstes Werkzeug sei und ihre Absichten unter den Protestanten erreiche. Und Martin, wenn ich mir die Freimaurer betrachten müsste, die im Protestantismus mitmischten, ob ich jetzt von der Robert Schulers dieser Welt spreche oder von vielen der Mega-Verkündiger dieser Welt spreche, hatten sie alle mit der Freimaurerei zu tun. Norman Vincent Peale war ein 33-Grad-Freimaurer. Er war der Mentor von Billy Graham und so weiter. Die Liste ist endlos. Das kann einfach nicht bestritten oder ins Reich der Verschwörung gepackt werden.
Nein.
Keinesfalls. Martin, dann gehen wir doch weiter zum Geist der Weissagung und schauen, was er zu sagen hat. Nun, von ihm war ein Zitat, das mit dem Chamäleon zu dem Video, das wir zeigten. Doch heben uns das für später auf. Schauen wir uns ein paar andere Zitate an. Auf das Papsttum trifft genau das von der Prophezeiung gebrauchte Bild zu, von dem Abfall, der da kommen soll. Haben wir das in ihren Lehren gesehen?
Oh ja.
Wurde irgendeine davon zurückgenommen oder verworfen?
Nein.
Es gehörte zu seinem diplomatischen Geschick, immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen Absichten dient. Es verändert sich äußerlich wie ein Chamäleon, verbirgt aber darunter das unveränderliche Gift der Schlange. Das war das, was er zitierte, nicht wahr? Wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten, erklärte die römische Kirche. Sie kann also sogar lügen, richtig? Die Kommentare des Papsttums im Flugzeug waren nicht ex cathedra, also kann er in Wirklichkeit sagen, was er will, richtig?
Das ist wahr.
Soll nun diese Macht, deren Geschichte während eines Jahrhunderts mit dem Blut der Heiligen geschrieben wurde, zur Gemeinde Christi gerechnet werden? Ganz schön deutlich, stimmt's? Die Kirche, die am Wort Gottes festhält, ist unversöhnbar von Rom getrennt. Die Protestanten waren einst dadurch von dieser großen Kirche des Abfalls getrennt, aber sie haben sich ihr weiter angenähert und sind immer noch auf dem Pfad der Versöhnung mit der römischen Kirche. Das stammt aus dem Review and Herald und wurde 1886 geschrieben. Rinder Brisma sagte, das sei Literatur aus dem 19. Jahrhundert. Wir sollten sie nicht beachten. Rom ändert sich nie. Martin, wenn er doch begreifen würde, dass sie sich nicht ändern können, weil sie unfehlbar sind. Sie können sich nicht ändern, ohne ihre ganze Theologie damit zu durchkreuzen. Ihre Prinzipien haben sich nicht im Mindesten verändert. Sie hat die Bresche zwischen sich und den Protestanten nicht verringert. Die ganze Annäherung war deren Werk. Doch wie spricht das für den Protestantismus von heute? Denn die Ablehnung biblischer Wahrheit lässt Menschen sich der Untreue annähern. Eine Kirche, die rückwärts schlittert, verringert den Abstand zwischen sich und dem Papsttum. Und die Protestanten beginnen auf genau diese Religion mit so viel Wohlwollen zu blicken und die schließlich mit dem Protestantismus vereint werden wird. Brauchen wir das in unseren eigenen Reihen?
Nein, definitiv nicht. Wenn man, das ist ebenfalls eine Prophezeiung.
Ja, das ist eine Vorhersage.
Und sie bewahrheitet sich.
Ja, sie bewahrheitet sich ebenfalls.
Wenn man Teil dieser Prophetieerfüllung ist, muss man sich entscheiden, wo man gerade steht.
Richtig. Diese Vereinigung wird jedoch nicht durch eine Veränderung im Katholizismus bewirkt werden, denn Rom ändert sich nie. Sie beansprucht Unfehlbarkeit. Es ist der Protestantismus, der sich ändern wird. Die Annahme liberaler Ideen auf seine Seite wird sie dahin bringen, wo sie die Hand des Katholizismus ergreifen kann. Und Martin, wenn das in unserer Kirche geschieht, dann ist es für uns an der Zeit, die Stimme zu erheben und die Menschen zu warnen. Wenn man das Feuer vermeiden will, das aus dem Munde kommt, dann sollte man einer derartigen Theologie fernbleiben. Denn Gottes Volk ist dazu berufen, die Bosheit des Menschen der Sünde aufzudecken. Genau in unserer Zeit hat der Herr sein Volk berufen und ihnen eine Botschaft gegeben, die sie hinaustragen sollen. Er hat sie berufen, die Bosheit des Menschen der Sünde aufzudecken. Nicht dazu, auf Versöhnung ausgerichtet zu sein und in ökumenische Beziehung zu ihm zu treten. Wir müssen es nicht alles lesen. Es genügt, eines auszusprechen. Den Menschen soll gezeigt werden, was sie von der päpstlichen Macht erwarten können.
Also so viel zu der Frage der Menschen da draußen. Warum sprecht ihr immer darüber?
Das ist eine Sache auf Leben und Tod, Martin.
Genau. Und dann hört man dem widersprechende Aussagen von Menschen, die es besser wissen sollten. Wenn man derartige Aussagen machen möchte, dann sollte man gehen und sich deren Reihen anschließen.
Ja, und ein Kardinal werden, wie es Kardinal Newman tat, oder gehen und sich einer anderen Denomination anschließen. Aber diese soll die Bosheit des Menschen der Sünde aufdecken. Darüber hinaus heißt es im Buch Evangelism, dieses schreckliche Bild wurde von Johannes dazu skizziert. Hier geht es um Offenbarung, um zu zeigen, wie vollständig die Mächte der Erde sich dem Bösen übergeben werden. Es sollte denen, die die Wahrheit empfangen haben, zeigen, wie gefährlich es ist, sich mit Geheimgesellschaften zu verbinden oder sich denen in irgendeiner Weise anzuschließen, die nicht Gottes Gebote halten. Wir könnten jetzt hergehen und Bild für Bild zeigen, wie protestantische Freimaurer dem Wort Gottes widersprechen. Aber das müssen wir nicht, denn davon gibt es reichlich und die Leute können hingehen und es sich selbst in der Geschichte betrachten. Nun sind gemäß des Zitate Geheimgesellschaften in diesen Konflikt aus Offenbarung eingebunden?
Sicher doch.
Ein weiteres Zitat aus dem großen Kampf. Das Papsttum, dem die Protestanten jetzt die Anerkennung nicht versagen wollen, ist das gleiche, das zur Zeit der Reformation die Welt beherrschte, als Männer Gottes unter Einsatz ihres Lebens aufstanden, um die Bosheit der römischen katholischen Kirche bloßzustellen. Es besitzt den gleichen Stolz, die gleiche hochmütige Anmaßung, die es sich über Könige und Fürsten erheben ließ und die die Vorrechte Gottes beanspruchte. Sein Geist ist jetzt nicht weniger grausam und willkürlich als zu der Zeit, da es die menschliche Freiheit niederwarf und die Heiligen des Allerhöchsten erschlug. Verneinen Sie diese Aussage?
Ja, denn Sie verwerfen sie als alte Statements, die jetzt nicht mehr gelten.
Und ich frage mich, was die Jesuiten, die all diese Revolution gären ließen und je gleich Widerspruch gegen sich ausradierten, bezüglich dieser Themen sagen würden. Wie sich die römisch-katholische Kirche vor dem Vorwurf des Götzendienst befreien kann, ist für uns nicht zu erkennen. Und gerade dies wird der Religion sein, auf die Protestanten vermehrt mit Wohlwollen blicken werden und die sich schließlich mit dem Protestantismus verbinden wird. Dieser Zusammenschluss wird jedoch nicht durch eine Veränderung des Katholizismus bewirken, denn Rom ändert sich nie. Wir haben das schon gelesen. Ich möchte nur betonen, dass das das Zeugnis Jesu ist.
Aber schau, man kann das die ganze Zeit sehen. Es ist eine Wiederholung der Geschichte. Nichts Neues unter der Sonne.
Nichts Neues.
Es passierte wieder. Und wieder sagen sie, aber sie haben sich geändert. Aber wenn man sich alles ansieht, haben sie, Rom, nichts von dem zurückgezogen, was sie gesagt haben. Die Protestanten haben sich wieder geändert.
Richtig. Ein weiteres Zitat aus Leben und Wirken Ellen G. White. Denn so sprach der Herr zu mir, dass seine Hand über mich kam und unterwies mich, dass ich nicht sollte wandeln auf dem Weg dieses Volkes und sprach, ihr sollt nicht sagen Verschwörung. Dieses Volk redet von nichts von den Verschwörungen. Fürchtet ihr euch nicht, also wie sie es tun, und lasset euch nicht grauen, sondern heiligt den Herrn Zebaoth. Den lasset euer Furcht und Schrecken sein. Das ist ein Zitat aus Jesaja, stimmt's? Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis. Wenn sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Die Welt soll nicht unser Vorbild sein. Lasst den Herrn wirken, lasst den Herrn Stimme gehört werden. Hier ist also eine Verschwörung, die Jesaja bei denen vorhersagt, die sich gegen Gottes Zeugnis und sein Gesetz stellen. Möchtest du unter diese Kategorie fallen, Martin?
Nein, bitte nicht.
Es soll keine Allianz mit Ungläubigen geben. Diejenigen, die in irgendeiner Abteilung des Werkes beschäftigt sind, durch das die Welt umbildet werden sollen, dürfen kein Bündnis mit denen eingehen, die die Wahrheit nicht kennen. Die Welt kennt nicht den Vater oder den Sohn und sie hat kein geistiges Urteilsvermögen betreffend der Natur unseres Werkes oder darüber, was wir tun sollen oder was wir nicht tun sollen. Wir müssen den Befehlen gehorchen, die von oben kommen. Wir sollen nicht auf den Rat der Ungläubigen hören oder den von ihnen vorgeschlagenen Plänen folgen. Wenn man Gottes Wort und dem Geist der Weissagung widerspricht, ist man ein Ungläubiger.
So ist es.
Vorschläge, von denen gemacht werden, die das Werk nicht kennen, das Gott in dieser Zeit tut, werden solche Pläne sein, die die Kraft des Anstalt Gottes schwächen. Durch Annahme solcher Vorschläge wird der Rat Christi beiseite gesetzt.
Weißt du, woran ich gerade dachte? Du sagtest gerade, dass diejenigen, die widersprechen, Ungläubige sind. Das hört sich hart an, aber es ist wahr.
Es ist wahr, natürlich.
Denn wenn man nicht glaubt, was das Wort einem sagt, ist man ein Ungläubiger.
Man ist ein Ungläubiger, so ist es eben. Jetzt werden sie sagen, okay, aber das moderne Papsttum hat sich geändert. Weißt du, sie haben immer eine Ausrede. Wir brauchen Menschen, die sie nicht in geheime, hinterlistige Verschwörungen hineinsetzen lassen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Martin. Wir dürfen nicht darauf achten, was gerade nicht passiert, noch auf Schmeichelei, Heuchelei, List, noch Künste, die uns auch nur um Haaresbreite vom Prinzip oder der Pflicht abbringen könnten. Wenn das Wort es sagt, damit zieht man dort einen Standpunkt.
Nun, diese Schmeichelei und all das, das kann immer unter dem Mäntelchen, oh, aber wir müssen uns doch gegenseitig lieben kommen.
Richtig.
Wir sagen nicht, liebt euch nicht gegenseitig. Wir sagen nicht, dass wir Menschen, die so denken, nicht evangelisieren sollten.
Und verteile nicht den großen Kampf.
Natürlich müssen wir das tun. Denn auch diese Menschen müssen gewarnt werden. Kommt aus diesem System heraus.
Richtig. Das Wort Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt. Bleibt diese Warnung unbeachtet, so wird die protestantische Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich sind. Doch erst wenn es zu spät ist, den Schlingen zu entrinnen. Rom nimmt im Stillen an Macht zu. Seine Lehren üben auf Parlamente, auf Kirchen und auf die Herzen der Menschen ihren Einfluss aus. Geschieht das gerade, Martin? Was ist das Gebetsfrühstück? Den anders als Lehren, die in Parlamenten bekannt werden.
Professed in legislative halls, churches and in the hearts of men.
Es türmt seine hohen und gewaltigen Bauwerke auf, in deren geheimen Verließen sich die früheren Verfolgungen wiederholen werden. Heimlich und unverdächtig stärkt es seine Kräfte, um seine Endziele zu fördern, wenn die Zeit da ist, zum Schlag auszuholen. Alles, wonach es verlangt, ist eine günstige Angriffsposition, und diese ist ihm bereits zugestanden. Wir werden bald sehen und fühlen, wohin römischer Geist zielt. Wer dem Worte Gottes glauben und gehorchen will, wird sich dadurch Schmach und Verfolgung zuziehen. Werden all diese Worte verneint?
Ja. Schau, man kann das sehen. Denn wie werden Leute reagieren? Wenn jeder sagt, ja, Rom hat sich geändert, und du stehst da und sagst, nein, hat es nicht. Du fällst dann auf wie ein bunter Hund.
Okay. Also lass uns sehen, ob dem so ist. Sollten wir das nicht tun?
Natürlich.
Hier ist der National Catholic Reporter. Er berichtet uns, dass Papst Franziskus und Peter Faber verwandte jesuitische Seelen sind. Das heißt, dass sie die gleiche Einstellung, das gleiche Denken haben. Wer war denn Peter Faber? Er war der Mitbegründer des Jesuitenordens zusammen mit Ignatius von Loyola. Die kürzlich von Papst Franziskus getroffenen Aussagen zur Solidarität mit den Armen, der Notwendigkeit der Gemeinschaft und einer Neuausrichtung der Energien der Kirche weg vom engen Fokus auf sexuelle Themen. Ach süß, kommen wir doch einfach weg von unseren sexuellen Ausschweifungen. Lass uns doch nicht darüber sprechen. Mögen sich für einige schockierend angehört haben. Das ist ein Ton, der sich sehr vom Image des Papsttums auf jüngste Zeit unterscheidet. In Paris traf Faber auch Ignatius von Loyola. Er unterrichtete Ignatius in der Philosophie des Aristoteles. Denkt dran, dass das Tier einen griechischen Körper hat. Während Ignatius die Spiritualität Fabers formte, unter der Anleitung von Ignatius meisterte Faber die geistlichen Übungen. 1534 wurde er zum Priester geweiht und am 15. August des gleichen Jahres legte er und sechs andere Männer, darunter Ignatius und Francis Xavier, als erste Mitglieder des späteren Jesuitenordens ihre Eide ab. Das hier sagt mir, dass Papst Franziskus die gleiche Einstellung hat. Und diese Leute wurden angewiesen, den Protestantismus zu vernichten. Sogar durch Hinschlachten und Foltern durch die Inquisition.
Ja, dann muss er offensichtlich den gleichen Geist haben.
Hat er den gleichen Geist? Ist er so arrogant? Ist er nicht ein netter alter Mann? Lass uns die heutigen Jesuiten fragen, wie wir das Papsttum einschätzen sollten. Das ist ein Professor der Moraltheologie, Richard M. Guler. Er schreibt, das Naturgesetz ist für die römisch-katholische Moraltheologie von zentraler Bedeutung. Es ist die Art eines Denkens, das der Glaube informiert. Es ist die vielleicht charakteristischste Besonderheit der traditionellen katholischen Moralität, dass die Kirche eine Moralität lehren kann, die immer, überall und für jeden anwendbar ist, weil sie sich auf das Naturgesetz als Grundlage ihrer Lehre stützt. Das ist griechische Philosophie.
Ja.
Der Vorteil beim Gebrauch des Naturgesetzes liegt darin, dass die Kirche großen Respekt vor dem Gutsein des Menschen zeigt. Was sagt die Bibel zu dem Gutsein des Menschen? Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig.
Da ist nicht einer.
Deshalb braucht es eine Moralität von außen, die ihm gegeben wird. Und nicht genau. Eine päpstliche, auf Menschen gegründete Theologie oder Moralität.
Ja, aber ihre Theologie macht den Menschen zu Gott, wie sie es im Grunde sagen.
Ja, abgesehen von diesem Respekt für das Gutsein des Menschen vertraut die Kirche auch auf die menschliche Fähigkeit zu wissen und zu wählen, was richtig ist.
Also das macht ihn zu Gott.
Das war eine der ersten Lügen Satans.
Ja.
Selbst zu wissen, was gut und böse ist. Dafür braucht ihr Gott nicht. Dadurch, dass sie sich dem Naturgesetz zuwenden, kann die Kirche sich mit ihren Ausführungen und Ansprüchen, was bei einer bestimmten Handlung richtig oder falsch ist, auch an alle Menschen richten, die guten Willens sind. Nicht nur an die, die ihre religiösen Überzeugungen teilen. Die Kirche wird also zum moralischen Kompass. Und sie entscheidet, was richtig oder falsch ist, nicht Gott. Er führt weiter aus, was einer der großen Nachteile einer solchen Herangehensweise ist, es kann leicht dazu führen, dass die christliche Moralität der moralischen Philosophie übergeben wird, worin religiöse Glaubenspunkte für moralische Ansprüche nicht wirklich einen Unterschied machen. Das Magisterium. Nun, das ist die Hierarchie, die Leitungsebene der römisch-katholischen Kirche. Der Papst und seine Bischöfe. Das Magisterium hat sich auf das Naturgesetz als Basis für seine Lehren berufen, wobei zu einer gerechten Gesellschaft Folgendes gehört: Das Sexualverhalten, medizinische Praxis, das menschliche Leben, religiöse Freiheit und die Beziehung zwischen Moralität und Zivilrecht. Das ist jeder Aspekt deines Lebens.
Ja.
Wer entscheidet das für dich?
Das Magisterium.
Das kirchliche Lehramt. Die Entwicklung der Tradition des Naturgesetzes ist unter christlichen Denkern ohnehin weniger auf die Schrift als auf den Einfluss von griechischer Philosophie und römischem Gesetz zurückzurufen.
Das ist aus erster Hand. Sie sagen es selbst.
Aus ihrem eigenen Mund. Das ist jesuitisches Denken. Sie haben sich geändert.
Das stammt aus dem Jahr 1989.
Sie widersprechen Gott. Das sind Sünder, die Gott widersprechen. Er fährt fort. Man ist immer gebunden, dem Urteil eines ordnungsgemäß informierten Gewissens zu folgen. Nun, Martin, wer informiert dein Gewissen ordnungsgemäß?
Nun, es ist die Bibel und der Heilige Geist.
Ja.
Aber dieses Informieren kommt wahrscheinlich vom Magisterium, dem kirchlichen Lehramt.
Lesen wir es doch. Das Informieren findet in der Gesellschaft statt, indem man sich an verschiedene Quellen moralischer Weisheit wendet. Ich frage mich, wer diese moralische Weisheit ist. In der Kirche ist das Lehramt eine Quelle moralischer Autorität. Es scheint, dass sie all die Perversionen geduldet haben, die die letzten Jahrzehnte die Schlagzeilen erfüllt haben, was römische Umstände betrifft, stimmt's?
Was für ein trauriger Zustand.
Dessen Lehre ist ein sehr wichtiger, wenn auch nicht ausschließlicher Faktor bei der Heranbildung des Gewissens und beim eigenen moralischen Urteil. Sich an die Autorität zu wenden, ist Teil eines verantwortungsvollen Lebens. Wenn wir uns auf eine Autorität berufen, glauben wir, dass sie in dieser Frage richtig sein wird, als wir selbst oder als irgendjemand anders, an dem wir uns wenden könnten. Richtiger als Gott selbst in Gottes Wort, Martin?
Sicher doch.
Widerspricht man damit nicht Gottes Wort?
Unbedingt.
Der Schlüsseltext zum Verständnis einer loyalen Antwort auf eine Lehre des Lehramts findet sich in dieser Enzyklia, Lumen Gentium. Unglaubliche Dinge. Und was wird da gesagt? Die Gläubigen aber müssen mit einem Namen, Christi vorangetragenen Spruch ihres Bischofs, in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und ihm mit religiösen, gegründeten Gehorsam anhangen. Also der Papst und seine Bischöfe sprechen. Und man gehorcht.
Als ob sie Gott wären.
Dieser religiöse Gehorsam des Willens und Verstandes ist in besonderer Weise dem authentischen Lehramt des Bischofs von Rom, auch wenn er nicht Kraft höchster Lehrautorität spricht, zu leisten. Das heißt ex cathedra.
Also er widerspricht hier aber dem anderen.
Martin, Rom hat sich geändert.
Ganz und gar nicht. Dieser Mensch hier hat es wirklich unterstrichen, dass es sich nicht geändert hat.
Es hat sich nie geändert. Es ist so arrogant und despotisch wie eh und je. In meiner Abhandlung über die Heranbildung des Gewissens habe ich erklärt, dass der Charakter in der Gemeinschaft gebildet wird. Das ist das Naturgesetz. Martin, wenn eine Gemeinschaft sich entscheidet, dass sie bestimmt sittlich verdorbene Züge aufweist und die ganze Gemeinschaft diese annimmt, dann ist das in Ordnung.
Wie etwa Kannibalismus. Also weil die ganze Gemeinschaft beschließt, dass es in Ordnung ist, macht es das moralisch?
Ja, alles. Jedes einzelne Pädophilie oder welche Vogue-Kategorie man auch immer anführen möchte. In Ordnung. Sogar, wenn man dem Wort Gottes widerspricht. Nun gut. Warum? Indem wir unsere Freiheit an ein bestimmtes Objekt der Loyalität binden. Und dann, indem wir die Bilder, Rituale, Tradition verinnerlichen, die die Gemeinschaft gestaltet hat, um die Bedeutung weiterzutragen, die mit diesem Objekt der Loyalität verbunden ist. Das ist so widerwärtig, ich möchte mich aufregen. Was ist dieses Objekt der Loyalität, an das man sich bindet? Der Papst.
Offensichtlich.
Richtig.
Wie er es im vorigen Abschnitt erwähnte, der römische Bischof.
Also nennen wir ihn Heiligen Vater. Was für eine Gotteslästerung. Hat Rom sich geändert?
Nein, überhaupt nicht.
Es ist schlimmer geworden, stimmt's?
Ja, weil der Protestantismus ihnen die Hände gereicht hat.
Und sie lesen das und kehren es unter den Teppich. Fragen wir sie doch klar und deutlich. Was bedeutet dieser religiöse Gehorsam, diese Zustimmung und Unterwerfung des Willens und des Verstandes in moralischen Angelegenheiten? Hier spricht ein Jesuit, stimmt's? Religiöse Zustimmung oder Unterwerfung bedeutet, dass eine derartige angestrengte Aneignung durch die Überzeugung motiviert ist, dass Jesus die Kirche aufgetragen hat zu lehren und dass der Geist die Kirche in die Wahrheit leitet. Francis R. Sullivan, ein Theologe der Ekklesiologie von der Gregorianischen Universität in Rom, was für eine Universität ist das?
Eine jesuitische.
Eine jesuitische. Es ist die Mutteruniversität. Hat diesen Ausdruck in seinem meisterhaften Werk Magisterium analysiert. Lehramtliche Autorität in der katholischen Kirche. Und bietet diese zusammenfassende Aussage zu deren Bedeutung an, den geforderten Obsequium Religiosum erweisen. Das ist eine totale unterwürfige Unterordnung. Ich werde tun, was du sagst, ob ich es glaube oder nicht. Denn du hast es ja gesagt. Der Lehre des ordentlichen Magisteriums gegenüber bedeutet demnach, meinem Verständnis nach, ehrliche und anhaltende Anstrengungen zu unternehmen, jegliche gegenteilige Meinungen zu überwinden, die man selbst vielleicht hat, und eine innige Zustimmung zu dieser Lehre zu erreichen. Man muss die Bibel beiseite werfen und sich anstrengen, der Bibel nicht zu glauben und die abgefallene Lehre akzeptieren.
Ja.
Laut diesen Leuten.
Und das eigene Gewissen. Man wirft sein Gewissen gleich hinterher.
Rom hat sich geändert.
Nein, keinesfalls.
Hey Martin, wirst du nicht ärgerlich? Ich möchte nicht sagen ärgerlich werden. Ich möchte es gerechtfertigte Entrüstung nennen.
Und das Problem ist, es ist gegen das System und diese Leute widersprechen dem Wort. Wenn du ein aufrichtiger Mensch bist, der darin gefangen ist, dann wache auf und komm heraus.
Richtig. Lass uns eine weitere Aussage nehmen. Das ist der offizielle Text des Nationalen Katechistischen Leitfadens von 1978, Sharing the Light of Faith. Darin heißt es, es ist die Aufgabe der Katechese, das ist die Unterweisung, Zustimmung zu allem hervorzurufen, was die Kirche lehrt. Denn die Kirche ist der unabdingbare Führer zum vollständigen Reichtum dessen, was Jesus lehrt. Wenn man mit Fragen konfrontiert ist, die eine Abweichung von nicht unfehlbaren Lehren der Kirche betreffen, ist es für den Katecheten wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass man immer zugunsten des Magisteriums annehmen soll.
Ja.
Ganz egal, was Sie sagen, ob jetzt ex cathedra sprechen oder nicht, es spielt keine Rolle. Was immer Sie sagen, man selbst sagt ja, Amen. Nur ein System von engmaschigen Syllogismen, also Schlüssen, die keinen Raum für das Persönliche. Du darfst nicht für dich selbst denken, du musst gehirntot sein.
So, also, das ist genau dasselbe, was sie im finsteren Mittelalter hatten.
So denken Jesuiten. Kadavergehorsam, wie eine Leiche.
Ja.
Gehorche wie eine Leiche.
Deswegen wollten sie nicht, dass man die Bibel las, denn man hat ja keinerlei persönliche Meinung dazu zu haben.
Das heißt, werde deine persönliche Meinung los. Und das kann sich dafür garantieren, zu wissen und zu tun, was Gott fordert und wofür er befähigt.
Was?
Mach einfach, was der Papst sagt und du liegst richtig. Haben sie sich geändert?
Nein.
Sie sind noch arroganter geworden. Lass uns jetzt zum Zweiten Vatikanischen Konzil gehen. Denn dazu sagen doch unsere illustren Theologen, daher kam die Veränderung, richtig? Bringen wir also unsere Frage an, ändert das Zweite Vatikanische Konzil die römisch-katholische Position, die auf dem Konzil zu Trient aufgestellt wurde?
Nun, ich kann das schon beantworten.
Ja?
Nein.
Warum nicht?
Weil sie immer noch das Gleiche lehrt.
Und sie kann es auch nicht.
Oh, weil sie unfehlbar ist. Das hatte ich glatt vergessen.
Wage es ja nicht, das zu vergessen. Sie ist unfehlbar, Martin. Da wurde also der Papst traditionell hereingetragen. Die Modernen wollen das nicht mehr tun, denn das wirkt doch sehr erhaben. Sie machen es klammheimlich auf andere Weise.
Inkognito.
Und manchmal vor aller Augen. Nun, Martin, unsere berühmten Herren sagten, dass Rom sich geändert hat. Es wäre altmodische Theologie, also distanzieren wir uns doch davon.
Distanzieren wir uns davon.
Fragen wir doch Rom selbst. Denn dann kommt es aus erster Hand, nicht wahr? Fragen wir sie doch selber. Veränderte das Zweite Vatikanische Konzil die katholische Lehre von der Kirche? Und das kommt von ihrer Website Vatican BA. Antwort. Das Zweite Vatikanische Konzil änderte diese Lehre nicht, noch beabsichtigte es, sie zu ändern.
I'm sorry.
Es tut mir leid.
Du darfst nicht lachen.
Ich würde das gerne demjenigen mit dem Zitat schicken.
Er wird es verwerfen. Denn er macht das jetzt schon seit Jahrzehnten. Vielmehr entwickelte, vertiefte und erläuterte es sie nach ausführlicher, Wir haben gerade erst gelesen, wie sie es entwickelt, vertiefen und ausführlich erläutern. Hör auf zu denken. Mach, was dir gesagt wird.
Was dir gesagt wird, Ende.
Genau das sagte Johannes der 23. zu Beginn des Konzils. Paul der 6. bekräftigte es und kommentierte beim Festakt der Promulgation der Konstitution Lumen Gentium. Wir haben gerade daraus zitiert.
Genau.
Man kann keinen besseren Kommentar dazu abgeben, als zu sagen, dass die Promulgation wirklich nichts an der traditionellen Lehre ändert. Martin, sind diese Leute Analphabeten oder sind sie absichtlich blind?
Tja,
das ist schwierig zu beantworten, richtig?
Ja, schwierig. Ich hoffe, das Erste.
Ich weiß, dass er mir einmal vorwarf, dass ich sagte, es sei ein Jesuit. Aber ich tat das nie, weil ich ihn damals gar nicht kannte. Und ich möchte nicht so weit gehen, aber willentliche Ignoranz erscheint mir passend. So weit würde ich gehen. Weiter. Was Christus wollte, wollen wir auch. Was war, ist immer noch. Was die Kirche die Jahrhunderte hindurch lehrte, lernen auch wir. In einfachen Worten, was man annahm, ist jetzt ausgesprochen. Was unsicher war, ist jetzt klargestellt. Worüber man nachsann, diskutierte und manchmal stritt, ist jetzt in einer klaren Formulierung zusammengestellt. Lass es mich für dich zusammenfassen. Wir haben uns nicht geändert, aber ihr seid so dumm, ihr habt euch geändert und ihr bemerkt es nicht einmal. Was sagen Sie damit?
Wir haben es euch von Anfang an gesagt, ihr sollt euch ändern und zurückkommen und jetzt habt ihr es getan. Danke.
Und jetzt habt ihr es getan. Also ist der Streit beigelegt. Rom hat sich nicht geändert. Nun, wer waren die Architekten des Zweiten Vatikanischen Konzils? Nun, einer von ihnen war Karl Rahner. Wer war er? Er war natürlich ein Jesuit.
Natürlich.
Als einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts wurde Karl Rahner im März 1904 geboren. Er war das vierte von 7 Kindern, der Sohn eines ansässigen Gymnasiallehrers und einer tiefgläubigen christlichen Mutter. 1922 folgte Karl seinem älteren Bruder Hugo und trat in die jesuitische Ordensgemeinschaft ein. Als jesuitischer Novize wurde Rahner in den geistlichen Übungen des heiligen Ignatius von Loyola ausgebildet. Das heißt Spiritismus. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Und wenn jemand etwas über spirituelle Formation lesen oder sich dazu eine DVD ansehen möchte, die Jesuiten und die Gegenreformation Teil 1 und 2 befassen sich damit. Diese Formung hatte einen bleibenden Einfluss auf seine spirituelle und intellektuelle Entwicklung. Sie haben kein Interesse an der Bibel.
Nein.
Sie haben eine Erfahrungsreligion.
Alright.
Nun gut, das ist Karl Rahner, einer der Architekten, sitzt bei ihm, nicht in der jesuitischen Tracht, sondern mit Anzug und Krawatte, nämlich Ratzinger. Der Papst wurde, stimmt's?
Papst Benedikt.
Aber ich denke, dass die Spiritualität von Ignatius selbst, die man durch die Gebetspraktik und religiöse Formung lernt, für mich bedeutungsvoller war als die gelehrte Philosophie und Theologie innerhalb und außerhalb des Ordens. Also spirituelle Formation ist wichtiger als die Theologie oder Philosophie. Das ist das, was man denkt, wenn man betäubt, verblödet wird.
Ja, ich schweife mal kurz ab. Erinnerst du dich, wir hatten vor kurzem Steve Bannon gezeigt, der ins Gefängnis ging. Und er sagte eindeutig zu Tucker Carlson, als Tucker Carlson fragte, was machen Sie denn jetzt in der Zeit im Gefängnis? Und er sagte, ich werde meine spirituellen Übungen von Loyola durchmachen.
Richtig. Bei seinen Studien wurde Rahner auch gründlich bewandert im Denken der Kirchenväter, besonders zu Themen wie Gnade, die Sakramente, Spiritualität und Mystizismus. Er war ein Mystiker. Er war ein gnostischer Mystiker. Gott selbst hier auf Erden.
Der Mystizismus kommt vom Teufel.
Ja. Hier sind die beiden, Ratzinger und Rahner. Was war sein Motto? Das kommt jetzt von Catholic Family News. Unser Herr muss sich der Welt anpassen, nicht sie sich ihm. Martin, wie weit? Wie hat Rom sich im Zweiten Vatikanischen Konzil geändert?
Ja, wir müssen uns von allem distanzieren, was besagt, dass sie sich nicht geändert haben.
Okay. Er ist unzweifelhaft einer der wichtigsten römisch-katholischen Theologen im 20. Jahrhundert. Seine bahnbrechende Position innerhalb seiner Zeitgenossen kommt in gewissem Umfang von seiner Fähigkeit, Theologie und Philosophie in einen Dialog zu setzen, in dem Heidentum, Spiritismus mit dem Wort Gottes vermischt wird. Das ist verboten, zum Gesetz und zum Zeugnis. Dann erschuf er eine neue religiöse Kategorie, das anonyme Christentum.
Oh ja.
Das sind Menschen, die nicht wissen, dass sie Christen sind, wie Buddhisten und Atheisten. Und sie werden auch in den Himmel kommen. Sie sind anonym. Sie sind Teil eines Christentums, das sich selbst nicht Christentum nennt. Heiden, die Gnade empfangen haben, aber die sich dessen nicht bewusst sind. Das öffnet einer Flutwelle von Heidentum Tür und Tor.
Also so wie der Papst kürzlich sagte, alle Religionen führen zu Gott.
Alle, richtig. Und dann sein Schützling Paul Knitter, der von Karl Rahner ausgebildet und unterrichtet wurde. Er kommt mit diesem Unsinn daher. No other name, zu Deutsch, ein Gott, viele Religionen, was für sie klar beweist, dass man durch jeden Namen gerettet werden kann. Es muss nicht der Name Jesus sein. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, unbedingt. Zur Schrift.
Ein Widerspruch. Möchtest du Teil eines Widerspruches sein, Martin? Wie spät's mit dem katholischen Katechismus? Der wird doch sicher nicht dem Wort Gottes widersprechen, oder? Die einzige Kirche Christi in der Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, besteht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.
Which is governed by the successor of Peter and by the bishops in community with him. So that's the
Das ist das Magisterium. Das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Ökumenismus erklärt, denn nur durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heils ist, kann man Zutritt zu der ganzen Fülle des Heilsmittels haben.
That the fullness of the means of salvation can be obtained.
Hat Rom sich geändert?
Nein.
Es steht in ihrem Katechismus. Gut. Wie weit werden Sie gehen? Der Vatikan sagt, die Protestanten sind keine Schwesterkirchen.
Nein, sie sind Töchter.
Sie sind Kinder, unartige Kinder. Töchter. Und als Kinder sind sie nicht entscheidend. Die Mutter ist maßgeblich. Meine Kinder werden zu mir zurückkehren. Die Anmerkung des Kardinals, die von Papst Johannes Paul am 9. Juni gebilligt wurde, ist laut des Briefes von Kardinal Ratzinger an die Bischofskonferenz als maßgebend und bindend anzusehen. Die vierseitige Anmerkung gibt eine ausführliche Geschichte über den Gebrauch des Begriffs Schwesterkirche und erklärt, dass in Bezug auf die orthodoxen Kirchen verwendet wurde, mit denen sich Rom jahrhundertelang in Gemeinschaft befand. Doch sogar bei diesem Punkt beanspruchte Kardinal Ratzinger die Vorrangstellung Roms vor den anderen Kirchen, indem er feststellte, in diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass kein römischer Bischof jemals diese Gleichsetzung der Stühle anerkennt oder akzeptiert hat, dass dem römischen Stuhl nur ein Eheprimat zugekannt wird, was bedeutet, dass Rom überlegene Autorität besitzt. Hat sich irgendetwas geändert?
Nein.
Nichts. In seinem Domini Jesu stellt er eindeutig fest, dass andere Kirchen nicht unsere Schwestern sind, wie der Vatikan beharrt. Es muss immer deutlich sein, dass die eine heilige, katholische und apostolische, universale Kirche nicht die Schwester, sondern die Mutter aller Kirchen ist. Hat Rom sich geändert?
Nein.
Aber vielleicht hat der moderne Papst sich geändert, nach Ratzinger.
Natürlich, weil er ja so ein liebender Papst ist und so offen.
And inclusive.
Ja, alles ist erlaubt. Gut, was sagt Zenit News? In einem Artikel zur Rede von Benedikt. Schon im ersten Jahrhundert übten Päpste ihr Primat über andere Kirchen aus. Das sagte Benedikt. Er ist der Boss. Der Heilige Vater erklärte das bei der Generalaudienz am Mittwoch, die er Papst Clemens von Rom, dem dritten Nachfolger von Petrus, weihte. Er sagte, der Brief von Clemens stellt die Unterscheidung zwischen der Hierarchie und den Laien klar. Die klare Unterscheidung zwischen den Laien und der Hierarchie bedeutet keineswegs einen Gegensetzen, sondern nur die organische Verbindung eines Körpers. Was sagt er damit? Vielmehr ist die Kirche kein Ort für Verwirrung und Anarchie. Wo jemand jederzeit tun kann, was ihm beliebt. Jeder Einzelne in dieser Organisation mit einer gegliederten Struktur übt seinen Dienst gemäß der empfangenen Berufung aus. In Bezug auf die Leiter der Gemeinschaften beschreibt Clemens deutlich die Lehre der apostolischen Nachfolge. Der Papst ist der Nachfolger von Petrus. Du wirst auf ihn hören. Dann fügt er noch Folgendes an. Die Gesetze, die das regeln, stammen von Gott selbst.
Oh.
Wusstest du das, Martin?
Jetzt weiß ich es.
In endgültiger Analyse, der Vater sandte Jesus Christus, der seinerseits die Apostel sandte. Diese sandten dann die ersten Leiter der Gemeinschaften aus und führten ein, dass würdige Männer ihnen nachfolgen sollten. In Wirklichkeit verdorbene Männer, besonders im Mittelalter. Die Kirche ist vor allem ein Geschenk Gottes und nicht unser Geschöpf, argumentierte der Papst. Und deshalb garantierte diese sakramentale Struktur nicht nur eine allgemeine Ordnung, sondern auch die Vorrangstellung des Gottesgeschenks, das wir alle brauchen.
Und sakramental bedeutet erlösungs- oder heilsnotwendig.
Also, den Papst als sein Oberhaupt anzunehmen, ist Erlösung. Martin, ist das teuflisch? Ich dachte, Jesus Christus als sein Erlöser anzunehmen, ist heilsnotwendig.
Der Einzige.
Nun, wird das von anderen Autoren bestätigt? Nun, hier ist ein anderer Jesuit, Malachi Martin. Er verficht ebenfalls, dass der Papst der einzige lebendige Repräsentant Gottes unter den Menschen ist. Der Einzige. Er ist mit absoluter Autorität ausgestattet, um Gottes Erlösung zu lehren, wie sie durch seinen Sohn Jesu offenbart ist. Christus, der war und ist, wurde Mensch. Die katholische Lehre hält daran fest, dass jeder Katholik, jeder nicht-katholische Christ oder auch jeder Angehörige einer nicht-christlichen Religion, der Gottes Erlösung erhält, sie durch das geistliche Amt dieses einen Mannes in Rom erhält.
Also, er ist Jesus.
Er ist Gott. Er ist Gott. Martin, das hier ist ein Brief, der von Synodalsekretär der Freien Presbyterianischen Kirche Schottlands, Reverend Donald McLean, als Kommentar zur Ökumene geschrieben wurde. Schauen wir doch, was er sagt. Er schrieb das schon 1988 und stellte fest, die von Ihnen so gepriesene ökumenische Bewegung ist die größte Katastrophe, die die christliche Kirche in diesem Jahrhundert getroffen hat.
Das gefällt mir.
Dir gefällt es? Sie hat die bekennende Kirche dieses Landes zu einer Ansammlung bleicher, rückgratloser, haltloser Organisationen reduziert, die kaum mehr ein Wimmern für die Sache Christi und seine Wahrheit herausbringen. Kein Wunder, dass das Böse so um sich greift und die geistliche Finsternis von Jahr zu Jahr immer dichter wird. Anscheinend halten sie eine Gemeinschaft bekennender Christen. Und ich sage das genau den Herren, die versuchen, diese neue Lehre hereinzutragen. Anscheinend halten sie eine Gemeinschaft bekennender Christen mit nüchternem Verhalten und tief spirituellem Denken für fanatisch und engstirnig bigott. Wenn dies der Fall ist, dann waren die großen Gottesmänner wie John Knox in Schottland, John Calvin und Martin Luther in ihren Ländern auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England in ihren Auseinandersetzungen mit den Irrtümern des Papsttums solche Engstirnigen. Wir freuen uns, in solcher Gesellschaft zu sein.
Und ich pflichte ihm bei.
Du stimmst ihm zu?
Du erwähntest diese Person und auch jede andere Person, die dem Gesagten zustimmt.
Ja. Okay. Sehen wir uns jetzt unseren gegenwärtigen Papst an. War er es, der die Veränderung hereinbrachte? Papst Franziskus sagt, die Religion sollte sich nicht auf das persönliche Gewissen beschränkt sein.
Oh, das kommt einem doch bekannt vor.
Du kannst nicht entscheiden, was du glauben möchtest, stimmt's? Vatikan Radio. Die geordnete Entwicklung einer bürgerlichen, pluralistischen Gesellschaft verlangt, dass der authentische Geist der Religion nicht auf das persönliche Gewissen beschränkt ist, sondern dass deren signifikante Rolle beim Aufbau der Gesellschaft erkannt wird, sagte Papst Franziskus in seinen Ausführungen. Auch wenn sie unabhängig sind, teilen doch Kirche und Staat eine gemeinsame Verantwortung, den geistlichen und körperlichen Bedürfnissen des Volkes mit Demut und Hingabe nachzukommen, sagte er. Wem musst du also dein Gewissen unterstellen?
Dem Papst und der Kirche.
Ihm und dem kirchlichen Lehramt.
Er anerkennt hier genau das, was wir vorher gelesen hatten.
Was Ratzinger gesagt hatte.
Von Anfang an.
Richtig. Papst verdammt religiösen Fundamentalismus und die Gewalt im Nahen Osten. Eine fundamentalistische Gruppe, das ist eine Gruppe, die wörtlich der Bibel glaubt. Eine fundamentalistische Gruppe, sogar wenn sie niemanden tötet, sogar wenn sie niemanden schlägt, ist gewalttätig. Die mentale Struktur des Fundamentalismus ist Gewalt im Namen Gottes. Hat dieser Mann sich geändert? Dieser Jesuit?
Nein.
Dieser Jesuit ist immer noch ein Jesuit und er ist eine verwandte Seele von Peter Faber, der zusammen mit seinesgleichen Millionen Menschen umgebrachte. Also er nennt christlichen Fundamentalismus, lass uns das noch genau definieren. Es bedeutet, das zu glauben, was Gott gesagt hat.
Ganz genau.
Er nennt es eine Krankheit. Hier steht, ist der feste Glaube in eine genaue wörtliche Auslegung der Bibel eine Krankheit? Papst Franziskus denkt allem Anschein nach so. Erst vor ein paar Tagen hörten zahlreiche Reporter, wie Franziskus Fundamentalismus als eine Krankheit beschrieb, die es in allen Religionen gibt, das Christentum eingeschlossen. Doch was genau ist Fundamentalismus? Wenn man Google fragt, wird es als eine Form der Religion beschrieben, besonders des Islams oder des protestantistischen Christentums, die in einen Glauben an eine strenge wörtliche Auslegung der Schrift festhält. Hat der Papst also wirklich vor, jene zu bekämpfen, die an eine wörtliche Auslegung der Bibel glauben? Offenbar schon, denn er sagt, dass es eine Krankheit ist.
Ja, nun, ich denke...
Hat er irgendeine Lehre der römisch-katholischen Kirche geändert?
Nein, vielmehr unterstützt er sie.
Papst Franziskus fordert Einheit zwischen Evangelikalen und Katholiken. Trennung ist das Werk des Teufels. War Jesus polarisierend, spalterisch?
Ja, sehr sogar.
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Spaltung ist das Werk des Vaters der Lüge, des Vaters der Uneinigkeit, der alles nur Mögliche tut, um uns getrennt zu halten, sagte Franziskus in einer Videobotschaft. Wie macht man das, Martin? Nun, er sagt uns wie. Lasst uns Lehre beiseite legen.
Oh ja, einfach.
Lasst uns Philanthropen werden. Rom hat sich geändert?
Nein.
Warum muss er Lehre beiseite legen?
Weil er unfehlbar ist und sie nicht ändern kann.
Nein, also seine Lehre widerspricht der Bibel. Widerspruch. Jeder, der mit Papst Franziskus übereinstimmt, widerspricht dem Wort Gottes und ist zu einem Feind Gottes geworden.
Zu einem Sünder.
Und wenn man sich ihnen anschließt, befinden sie sich in der gleichen Kategorie.
Ja.
Gut, dann machen wir doch weiter. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Genau. Man muss nichts vermuten, wenn man seine Bibel kennt. Was stellt das Bild dar?
Da sitzt er auf dem großen weißen Thron zwischen dem Cherubimen und vier lebenden Wesen um sich herum. Er kopiert den Thron Gottes. Durch dieses Bild sendet er eine Botschaft, nämlich, dass er Gott ist. Und du wirst ihm gehorchen. Und du wirst dem widersprechen, was Gott gesagt hat. Ansonsten wird er dich wegräumen.
Sicher doch.
Hat Rom sich geändert?
Nein. Wie wir schon erwähnt haben, er macht es nur ein bisschen mehr inkognito, subtiler.
Ja.
Also wird er es nicht so rundheraus sagen, aber er zeigt es unverhohlen.
Er sagt es unverhohlen. Und in seinen Statements mit hochtrabenden Worten verbrämt, legt er den gleichen despotischen Charakter an den Tag, der schon durch die Jahrhunderte hindurch an den Tag gelegt wurde.
Schau, er macht noch etwas anderes. Erklär bitte noch kurz, was Pontifex Maximus bedeutet.
Das war der Titel des babylonischen Priesterkönigs.
Ja.
Er war der oberste Brückenbauer, der höchste Vater, der oberste, größte. Das war auch der Titel, der dem Kopf des babylonischen Systems in Pergamon gegeben wurde. Dieser Titel wurde durch Attalos, dem dritten Rom, hinterlassen. Unter der Bedingung, dass der römische Herrscher als Gott verehrt werde. Julius Caesar nahm diese Herausforderung an und nahm Anbetung an. Und von Julius Caesars Tagen an wurden Tempel zur Anbetung des Herrschers errichtet. Die frühen Christen weigerten sich, dabei mitzumachen. Diese sogenannten Nachfolger von Petrus übernahmen selbst diesen Titel als der Herrscher, mit anderen Worten der Kaiser als Pontifex Maximus. Vom Thron in Rom abdankte, da wurde dieser Titel vom Bischof übernommen. Und deshalb behauptete er, dass er Gott ist und dass er als Gott verehrt wird. Und hier zeigte er es offen.
Und inkognito, nur für den Fall, dass jemand sagt, ja, aber er nennt sich ja nicht selbst Pontifex Maximus. Ach wirklich? Wenn man sich seinen Account auf dem ehemaligen Twitter, jetzt X, anschaut, heißt es @Pontifex.
Aha. Martin, deshalb jetzt die Aussage, die zitiert wurde, von der sie sich distanzieren wollen. Auf das Papsttum trifft genau das von der Prophezeiung gebrauchte Bild zu, von dem Abfall, der da kommen soll. Es gehört zu einem diplomatischen Geschick, immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen Absichten dient. Es verändert sich äußerlich wie ein Chamäleon, verbirgt aber darunter das unfehlbar änderliche Gift der Schlange. Möchtest du diese Aussage verneinen?
Oh nein, ich werde mich überhaupt nicht davon distanzieren.
Wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten, erklärte die römische Kirche. Haben Sie das getan?
Ja.
Er hat nicht ex cathedra gesprochen, also kann er dich anlügen. Soll nun diese Macht, deren Geschichte während eines Jahrhunderts mit dem Blut der Heiligen geschrieben wurde, zur Gemeinde Christi gerechnet werden? Wenn sie die Versöhnung leugnen und einen für die eigene Sünden zahlen lassen und Jesus verneinen?
Ja, und behaupten, selbst Gott zu sein.
Wenn der Glaube an Christus am meisten verachtet und sein Gesetz am heftigsten geschmäht wird, dann sollten unser Eifer am heißesten, unser Mut und unsere Standhaftigkeit am entschlossensten sein. Die Wahrheit und die Gerechtigkeit verteidigen, wenn die Mehrheit von uns geht. Den guten Kampf nicht aufgeben, wenn auch nur wenige ihn verteidigen. Das wird unsere Prüfung sein. In solchen Zeiten müssen wir angesichts der Kälte der anderen Wärme verbreiten. Angesichts ihrer Feigheit gilt es, Mut und Treue zu beweisen. Ich halte in diesem Zitat fest.
Ich auch.
Lass uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, wir sehen, wie ein großer Abfall sein Haupt erhebt und droht, Tausenden von deinem Volk in den Abgrund zu ziehen. Ich bete darum, dass du Herz und Verstand deines Volkes öffnest, dass sie den Propheten glauben mögen und gelingen haben. Das ist mein Gebet, in Jesu Namen. Amen.
Amen.